Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zu dieser Regierungspressekonferenz. Ich begrüße den Regierungssprecher Steffen Hebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Seien Sie uns herzlich willkommen. Wir verzichten heute leider auf das BMZ, das aufgrund von Krankheit nicht kommen kann. Wir fangen mal an mit Ihren Fragen und wir fangen mal mit Frau Abbas an mit dem Thema Rentenpaket.
Da sind Sie. Eine Frage ans BMF zum Thema Rentenpaket. Das sollte ja eigentlich letzte Woche im Kabinett beschlossen werden. Es gibt diesen Streit im Zusammenhang auch mit dem Bundeshaushalt 2025. Können Sie sagen, welche Bedingungen denn erfüllt sein müssen, damit das BMF bzw. Herr Lindner diesem Rentenpaket zustimmen kann und es im Kabinett beschlossen werden kann? Und wird es noch im Mai beschlossen werden? Danke.
Ja, also der Minister hat sich im Interview am Wochenende ja dazu ausführlich geäußert. Und auf diese Äußerung würde ich jetzt hier verweisen. Ich kann nochmal wiederholen, das haben wir aber auch schon gemacht, dass der Kabinettbeschluss zum Rentenpaket für Mai geplant ist. Zum konkreten Zeitpunkt kann ich mich jetzt hier nicht äußern.
Könnten Sie vielleicht nochmal ich habe jetzt das Interview nicht im Kopf, vielleicht nochmal die wichtigsten Punkte zusammenfassen, die da gegeben sein müssen?
Also wie gesagt,
was erwarten Sie denn? Was muss kommen, damit das Rentenpaket verabschiedet werden kann?
Ich würde Sie wirklich auf die Worte, ich kann die jetzt ja auch nicht interpretieren, des Ministers verweisen, würde jetzt auch ungern was versuchen zusammenzufassen. Das ist wirklich sehr ausführlich im Interview dargestellt. Und dabei würde ich es jetzt eigentlich belassen.
Okay. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Bitte schön. Nee, machen wir weiter. Ne? So, ja. Wenn wir das jetzt.
Geht, super, danke. Noch eine Nachfrage zum Zeitpunkt. Vergangenen Mittwoch ist von der Tagesordnung genommen worden, das Rentenpaket, und jetzt ist Mittwoch wieder Kabinett. Wann fällt denn da die Entscheidung, ob es Mittwoch draufsteht oder nicht draufsteht? Es soll jetzt eine Staatssekretärsrunde heute geben.
Also ich hatte ja eben schon was gesagt zum Kabinettsbeschluss und dabei will ich es belassen. Also wie gesagt, wir hatten kommuniziert für Mai vorgesehen und darüber hinaus habe ich jetzt keine Informationen.
Ich sehe im Augenwinkel, dass Herr Hebestreit auch Luft geholt hat.
Ich dachte, ich helfe Ihnen ein bisschen. Das reguläre Verfahren ist, dass montags nachmittags die Staatssekretärsrunde tagt und dort die Tagesordnung für das Kabinett am Mittwoch festlegt. Und jeden Montag können Sie wieder gucken, ob es dann am Mittwoch draufsteht. Der Bundeskanzler hat sich da vergangene Woche klar zu geäußert. Am Dienstag er sagt, es kommt, und zwar im Mai. Und der Mai hat 31 Tage.
Weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Dann die Kollegin zum Thema Nordmazedonien.
An Herrn Hebestreit, bitte. Die neue Präsidentin Nordmazedoniens verwendete bei ihrer Amtseinführung den Landesnamen Mazedonien. Ich möchte einen Kommentar der Bundesregierung dazu und weiteres. Hat die Bundesregierung bereits die Regierung in Skopje kontaktiert oder plant sie, dies zu tun?
Das kann ich gerne übernehmen. Sie spielen ja an auf die Wahl, die gerade in Nordmazedonien stattgefunden hat. Die haben wir natürlich zur Kenntnis genommen und wir wollen auch weiter natürlich mit der noch zu bildenden Regierung in Skopje zusammenarbeiten. Es wird wichtig sein, dass Nordmazedonien seinen Weg in die EU weiter fortsetzt und die dafür notwendigen Reformen umsetzt. Dabei kann sich Nordmazedonien weiterhin auf die tatkräftige Unterstützung Deutschlands verlassen. Sie haben mich ja auch angesprochen auf die Namensnutzung. Ich glaube, da ist ja die Sachlage sehr klar. Es gilt ein völkerrechtliches Abkommen, das sogenannte Prespa-Abkommen mit Griechenland. Und an das ist ja Nordmazedonien völkerrechtlich auch gebunden.
Weiter zu dem Thema. Herr Kollege dahinter.
Ja, danke, Nick Alipo von Euraktiv. Vielleicht ist das ein bisschen überzogen, aber können Sie aus den Signalen, die Sie jetzt aus Skopje kriegen, schon irgendwelche Schlussfolgerungen vielleicht für Konsequenzen auf den EU-Beitrittsprozess für Nordmazedonien ableiten? Sehen Sie den dadurch vielleicht schon am Rande gefährdet, wenn diese Signale sich so weiter verstärken?
Ich würde jetzt ungern auf von Ihnen selbst ja auch als vielleicht etwas spekulativ eingestufte Fragen eingehen. Ganz klar ist doch, dass der westliche Balkan in die EU gehört, dass wir da ja als Bundesregierung sehr aktiv sind, weil es einfach so ist, dass wir keine Grauzonen in Europa dulden können. Und wenn wir diese Grauzonen lassen, sie eben von anderen besetzt werden. Insofern stehen wir da auch zu der Westbalkanpolitik. Und ich würde jetzt ungern anfangen zu spekulieren über, wie sich das mit Blick auf einzelne Staaten dort auf dem westlichen Balkan weiter ausbuchstabiert. Ich habe ja gesagt, die Regierung in Nordmazedonien bleibt ja noch zu bilden.
Gibt es weitere Fragen zum Thema Nordmazedonien? Dann hat der Herr Ayash eine Frage angemeldet. Herr Ayash, wollen Sie eine Frage stellen? Das Mikrofon ist da.
Meine Frage zum Thema auch gestern. Der US-Präsident kündigt einen Stopp der Waffenlieferung an Netanyahu. Wird das die Bundesregierung auch tun oder weiterhin Waffen schicken?
Also vielen Dank, Herr Jasch. Sie beziehen sich ja auf die Äußerungen, die verschiedentliche Vertreter der US-Regierung auch am Wochenende in den USA getätigt haben. Ich glaube, unsere Haltung zum Thema Rüstungsexport ist ja sehr klar, haben wir verschiedentlich ja hier auch klargelegt. Wir entscheiden über die Erteilung von Rüstungsexportgenehmigungen stets in der Gesamtwürdigung der Umstände. Und im deutschen Rechtsrahmen, jeder Einzelfall wird sorgfältig geprüft. Ich will aber auch noch mal zweierlei vielleicht festhalten. Einmal, es ist ja mitnichten so, dass die USA, zu dem, was ich zumindest mal jetzt Medienberichten entnehmen kann, festgestellt, dass sie keine Rüstungsgüter mehr an Israel liefern werden. Ich glaube, das ist faktisch nicht ganz richtig.
Herr Kollege.
Ja, dazu, hier bin ich. Dazu hat der Verteidigungsminister Pistorius sich am Freitag, glaube ich, im ZDF geäußert, dass die deutsche Regierung auch berät, die Waffenlieferung an Israel einzuschränken. Er hat auch gesagt, dass es nicht seine Rolle ist, da Ankündigungen zu machen, und hat auf Bundeskanzleramt und Außenministerium verwiesen. Gab es diese Beratungen und welche Entscheidungen sind gefallen?
Also lassen Sie mich vorab doch vielleicht noch mal einmal genau einordnen, wie ich die Äußerungen des US-Präsidenten wahrgenommen habe. Er hat ja gesagt, wenn ich das Interview jetzt richtig im Ohr habe, dass wenn es zu einer Großoffensive in Rafah käme, dass man dann Konsequenzen ziehen müsste. Sie wissen, was die Bundesregierung zu der aktuellen Lage in Gaza, aber vor allen Dingen auch in Rafah über die letzten Tage gesagt hat. Der Bundeskanzler hat, glaube ich, am Wochenende sich dazu auch eingelassen, die Außenministerin ja schon vor ein paar Tagen. Wir sind sehr besorgt über die Lage in Rafah und haben ja sehr klar dargelegt, wie sozusagen welche Konsequenzen wir fürchten, wenn es dort zu einer militärischen Großoffensive geht. Aber nochmal, ich kann nicht feststellen in den Äußerungen der Amerikaner, dass die Amerikaner sozusagen grundsätzlich von einer weiteren Unterstützung Israels auch im Bereich der Rüstung absieht. Was uns angeht, habe ich ja gesagt, in welchen Rahmenbedingungen wir als Bundesregierung Entscheidungen über Rüstungsexporte fällen. Und im Übrigen würde ich Sie aber auch noch mal darauf verweisen, wie sich die Bundesregierung ja kürzlich erst vor dem IGH eingelassen hat in dem Verfahren gegen Nicaragua, wo wir auch sehr explizit noch mal Details gesagt haben zu dem Stand deutscher Rüstungsexporte nach Israel. Die Stellungnahme finden Sie im Übrigen, oder das Statement des deutschen Prozessvertreters, da finden Sie auch auf unserer Homepage.
Ich habe nach dem Interview vom Verteidigungsminister Pistorius gefragt und nicht die Erklärung des US von Joe Biden. Also der Pistorius, der Verteidigungsminister, hat gesagt, dass Deutschland nach Waffenlieferungen sich berät an und hat sich die Bundesregierung sich dazu beraten.
Die Bundesregierung berät sich ständig, das haben wir, glaube ich, hier auch mehrfach dargelegt, zu jedem einzelnen Rüstungsexportprojekt. Und jede Rüstungsexportentscheidung wird im Einzelfall entschieden unter Berücksichtigung all der dafür zuständigen und nötigen Bedingungen. Und das ist ein kontinuierlicher Prozess. Da gibt es aber aktuell jetzt, wenn Sie die letzten Tage ansprechen, keinerlei Behandlung mit diesem Thema. Insofern kann ich Ihnen da auch keinen neuen Stand bieten, sondern das, was wir immer tun, ist, dass wir es im Lichte der Entwicklung, im Lichte des Völkerrechts, im Lichte unserer Verpflichtung, auch unserer Bündnisverpflichtung immer wieder überprüfen, wenn es einen konkreten Antrag gibt, etwas zu exportieren, wie man auf diesen Antrag reagiert.
Herr Wackert.
Ja, das war jetzt fast schon beantwortet. Die Frage war eben, gibt es denn jetzt bestehende Anträge oder gibt es Waffen, die in diesen Tagen oder Wochen geliefert werden aufgrund eines bereits bewilligten Antrags?
Wie Sie wissen, informieren wir darüber regelmäßig erstmal das Parlament und dann die Öffentlichkeit. Und da ist nichts, was ich im Augenblick mitteilen kann.
Dann ist Herr Jung dran zu dem Komplex.
Herr Wagner, woran machen Sie fest, dass aktuell noch keine Großoffensive in Rafah läuft? Also die letzten Tage sind bestimmt durch Bombardierungen und laut UN über 100.000 Menschen mussten aus Rafah schon wieder woanders hinfliehen. Das ist noch keine Großoffensive Israels, ja?
Naja, wir sehen ein verstärktes militärisches Vorgehen Israels in Rafah. Es manifestiert sich jetzt vor allen Dingen, glaube ich, erst einmal, wenn ich die Berichte da richtig gelesen habe, in der Einnahme des sogenannten Philadelphia-Korridors und ja auch des Grenzübergangs mit Rafah und natürlich aber eben auch Operationen in Rafah selbst. Und wir sehen natürlich auch die Berichte über verstärkte Fluchtbewegungen und ja Evakuierungsaufforderungen auch der Israelis. Ich glaube, wir stehen da ja auch in einem engen Austausch mit unseren amerikanischen Partnern und es ist in der Tat so, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine groß angelegte militärische Bodenoffensive in Rafah sehen. Und Sie wissen ja auch, kann ich gerne nochmal wiederholen, dass wir in einem solchen Fall davon ausgehen müssten, dass es zu einer humanitären Katastrophe käme. Die humanitäre Lage in Rafah und in Gaza ist ja ohnehin schon katastrophal. Das würde sich noch mal deutlich verschlimmern.
Aber laut Ihren Angaben war die humanitäre Katastrophe ja schon längst gegeben. Das heißt, Sie sind aktuell mit der Offensive, ob sie jetzt nur ein kleiner Mittel ist, Israels okay.
Naja, Herr Jung, das ist ja nicht die Frage. Die Frage ist ja, was tut Israel dort? Israel geht gegen die Hamas vor, die nach wie vor weiterhin Israel aus Rafah heraus ja beschießt. Letzte Woche ja auch nochmal mit direktem Beschuss gegen den so wichtigen Grenzübergang Kerem Shalom, über den ja auch zuvor humanitäre Hilfe nach Gaza reingekommen ist. Insofern ist das ja die Stoßrichtung der israelischen Armee. Gleichermaßen ist das Umfeld, in dem die israelische Armee da operiert, in Rafah natürlich wahnsinnig schwierig, extrem dicht besiedelt mit vielen, vielen, vielen tausend Menschen, die ja aus dem Norden, aus anderen Zonen der Gazas dorthin geflohen sind. Und insofern haben wir eine große Sorge davor, dass ein weiteres großflächiges militärisches Vorgehen gegen Rafah die humanitäre Lage dort nochmal weiter verschlechtert. Ja.
Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
Herr Tufik, nie habe ich Sie wahrgenommen. Dann sind Sie nämlich jetzt dran.
Herr Wagner, Sie haben gerade die Fluchtbewegung auch innerhalb Gazas angesprochen. Nun finden ja auch heftige Kämpfe im Nordgaza statt. Wo sollen die Flüchtlinge jetzt hingehen?
Herr Tovinia, Sie stellen da eine sehr wichtige und relevante Frage. Die Frage stellen wir uns ja auch und das haben wir ja auch immer wieder zum Ausdruck gebracht. Wir halten es wahnsinnig schwierig, gegen Rafah großflächig vorzugehen, weil die Leute im Grunde ja nirgendwo mehr hin können. Und deshalb ja auch unser Appell und immer wieder das Gespräch, dass natürlich der Schutz der Zivilbevölkerung bei einem solchen militärischen Vorgehen ein ganz wichtiger Punkt ist.
Herr Kollege.
Markus Bickel von Table Media. Die ägyptische Regierung hat gestern angekündigt, wegen des Vorgehens in Rafah der israelischen Armee, sich der Völkermordsklage Südafrikas anzuschließen. Sind Sie da mit dem ägyptischen Außenministerium in Kontakt und was raten Sie den Kollegen davon abzusehen? Herr Wagner.
Also wir sind gut beraten, nicht von dieser Stelle aus hier in der Öffentlichkeit zu raten. Es ist weiterhin so, dass es natürlich extrem viele diplomatische Anstrengungen gibt. Wir mit unseren Partnern in der Region natürlich im engen Kontakt sind. Ich habe das gesehen. Ich nehme auch an, dass das eine Art Reaktion, ehrlich gesagt, auf den Vorgang, auf das Vorgehen der israelischen Armee in Rafah ist. Aber die Gespräche laufen da jetzt und uns eint doch alle letztlich das Ziel, dass wir wieder in einen politischen Prozess kommen müssen, der am Ende eine Lösung dieses Konflikts aufzeigt. Und ich habe ja immer wieder, oder wir haben hier immer wieder dargelegt, was da die Handlungsfelder sind, auf denen wir unterwegs sind. Es geht vor allem darum, mehr humanitäre Hilfe nach Gaza reinzubekommen. Es geht darum, die Geiseln freizubekommen aus den Händen der Hamas. Und es geht aber eben auch darum, die politische Perspektive auf eine Lösung im Bereich des Möglichen zu halten und zu einer Zwei-Staaten-Lösung zu kommen, weil das ist ja perspektivisch die einzige Lösung, die erlauben wird, den Nahostkonflikt nachhaltig zu lösen.
Frau Jäger.
Laut einer neuen Recherche von CNN werden Gefangene aus Gaza in der israelischen Negev-Wüste in einem Gefangenenlager massiv misshandelt. Betroffene sprechen von Folter. Wie reagiert die Bundesregierung darauf und sind Sie mit Israel dazu im Gespräch?
Ich kenne diesen Bericht jetzt spezifisch nicht, aber es ist doch klar, dass solche, wenn es solche Berichte gibt, dass diese aufgeklärt werden müssen. Sie haben ja vielleicht gesehen, dass es in der amerikanischen Administration ja auch nochmal gerade einen Bericht an den Kongress gab, mit Blick auf das Völkerrecht, wo ja auch nochmal darauf abgestellt wurde, dass es im israelischen System, in der israelischen Justiz natürlich durchaus Mechanismen gibt, solche Geschichten aufzuarbeiten und strafzuverfolgen. Und darauf würden wir natürlich auch abstellen, das muss aufgeklärt werden.
Und nochmal zur Frage der Großoffensive. Ab wann genau würden Sie denn die Großoffensive als Großoffensive definieren? Was muss da gegeben sein, damit das passiert und damit die Bundesregierung die auch dementsprechend verurteilt?
Also ich glaube, unsere Haltung ist doch wirklich sehr deutlich. Ich würde mich ungern jetzt hier auf sozusagen ein semantisches Abwägen einlassen, wann wir von einer Großoffensive sprechen. Klar ist doch, dass das Schicksal der Menschen in Gaza im Mittelpunkt stehen muss und dass dafür sehr viel mehr notwendig ist, auch von Seiten der israelischen Regierung, das Einleiten von humanitärer Hilfe angeht, aber nicht nur die Grenzübergänge dafür aufzumachen, sondern eben auch eine effektive Verteilung vor Ort zu gewährleisten. Das gilt gleichermaßen natürlich auch für die Hamas, die dafür ihren Teil tun muss. Und dass wir die Lage in Rafah mit großer Sorge sehen, habe ich ja jetzt mehrfach hier zum Ausdruck gebracht.
Herr Jessen.
Ja, meine Frage bezieht sich auch auf das angesprochene Gefangenenlager in der Negev-Wüste, über das CNN berichtet hat, auf der Grundlage von Augenzeugen, israelischen Whistleblower-Berichten und Fotos. Nun sagen Sie, Sie kennen das nicht. CNN hat nachgefragt und die israelische Seite bestreitet jegliche Misshandlungen und sagt, Vorwürfe würden von der Militärpolizei untersucht oder seien untersucht worden. Und die habe festgestellt, es gebe keine Verstöße. Ist das prinzipiell aus Ihrer Sicht ein hinreichendes Verfahren, wenn eine angeschuldigte staatliche Seite sagt, naja, unsere Polizei hat das untersucht und wir kommen zum Ergebnis, dass da nichts vorzuwerfen ist? Oder ist nicht in einer solchen Situation internationale Untersuchung geboten?
Ja, auch im internationalen Kontext, jetzt bin ich kein Völkerrechtler, aber gilt natürlich vor allen Dingen erstmal immer das Primat des sozusagen der rechtlichen Aufarbeitung durch den einzelnen Staat. Und ich würde jetzt schon sagen, dass Israel natürlich ein Rechtsstaat ist und ja Verfahren und Mechanismen da hat, in denen das passieren muss. Aber es ist doch ganz klar, ich kenne tatsächlich diesen CNN-Bericht jetzt hier nicht, habe den nicht gesehen, schaue mir das aber gerne auch nochmal an und würde dann gegebenenfalls auch nochmal was nachreichen, wenn wir da was nachreichen können. Aber es ist doch ganz klar, dass solche Vorwürfe aufgearbeitet werden müssen und umfassend aufgearbeitet werden müssen.
Nachfrage, die Augenzeugen, wie gesagt, es sind israelische Bürger, die in dem Lager gearbeitet haben, sagen, die Misshandlungen, so schildern sie es, seien nicht aus Gründen der Informationsgewinnung, sondern aus Rachegründen erkennbar gemacht worden. Wäre es zulässig oder ist es grundsätzlich zulässig, dass in Gefangenenlagern Racheakte verübt werden, jenseits des konkreten Falles?
Nein, da gibt es ja auch sehr klare internationale Regeln für, wie Gefangene zu behandeln sind.
Herr Kollege.
Ja, ich hätte eine Frage zur Einreisesperre von dem palästinensisch-britischen Arzt Ghassan Abu Sitte. Dem wurde im April die Einreise nach Deutschland verweigert. Jetzt wollte er nach Frankreich und dann nach Holland, wurde auch die Einreise verweigert. Und man sagt, dass es auf Antrag der Bundesregierung eine Einreisesperre auf Schengen-Ebene vollzogen hat. hat die Bundesregierung dem Arzt die Einreise in Schengen-Gebiet gesperrt?
Nein, also die Bundesregierung kann einen solchen Antrag gar nicht stellen, wie auch immer der geartet sein soll. Sie wissen, dass wir uns als Bundesinnenministerium auch nicht zu Einzelfällen äußern können. Hier wären wir aber auch gar nicht zuständig für etwaige Maßnahmen. Sollte es Einreisebeschränkungen gegeben haben, könnten Sie sich an das Bundespolizeipräsidium wenden mit der Frage, und sollte es Maßnahmen der Landesbehörden gegeben haben, da ging es ja um den sogenannten Palästina-Kongress hier in Berlin, wären die Berliner Innenbehörden die richtigen Ansprechpartner für etwaige Maßnahmen. Ich kann Ihnen das explizit nicht bestätigen.
Herr Jung.
Herr Wagner, Sie hatten jetzt nichts dazu gesagt, dass Israel jetzt auch Rafah bombardiert. Das gehört auch nicht für Sie zur Großoffensive dazu. Das ist der dicht besiedelste Fleck in der ganzen Region. Bombardierungen damit. Was ist damit?
Herr Junge, ich glaube, was ich dazu gesagt habe, habe ich gesagt.
Was denn?
Ich würde jetzt ungern nochmal alles wiederholen, was ich eben gesagt habe.
Sie haben nichts zu den Bombardierungen aktuell gesagt. Sie haben was zur Bodenoffensive gesagt und das wieder differenzieren, aber konkret jetzt nicht zu bombardieren.
Naja, nee, ich habe schon gesagt, vorhin, wenn ich mich jetzt recht erinnere, dass zum einen mal der Philadelphia-Korridor eingenommen wurde und der Grenzübergang ist Rafah und dass es natürlich Militäroperationen, Bombardierungen der Israelis auch gegen Rafah im Moment gibt, in der Tat. Und dass das in einem sehr schwierigen urbanen Umfeld stattfindet, ist doch klar, dass das ist ja auch unsere wiederholte Forderung als Bundesregierung schon seit langer Zeit, dass da der Schutz der Zivilisten natürlich im Vordergrund steht und Israel ja da auch an das humanitäre Völkerrecht gebunden ist.
Ja, Sie hatten schon den Bericht aus dem US-Außenministerium angesprochen über Völkerrechtsverstöße seitens Israels. Das bezieht sich auch darauf, also das machen die Amerikaner ja aufgrund der Waffenexporte nach Israel. Das muss ja, da gibt's ja Regeln dafür. Gibt's da eine Untersuchung auch seitens des AA?
Naja, wir schauen uns natürlich die Lage kontinuierlich an und der Regierungssprecher hat ja vorhin schon dargestellt, in welchen Rahmenbedingungen wir solche Entscheidungen fällen. Und natürlich gehört dazu auch, dass wir uns die Lageentwicklung, sofern wir das können, genau anschauen. Ne?
Aber gibt's Untersuchungen?
Zum Bericht? Zu was, Herr Jung?
Ja, wie die Amerikaner, die haben ja einen Bericht angefertigt, wo sie untersucht haben, ob es Völkerrechtsverstöße gibt.
Meines Wissens war das ja eine Verpflichtung der Regierung gegenüber dem Kongress und dieser Verpflichtung ist die amerikanische Administration nachgekommen.
Herr Tufekdir.
Herr Wagner, Sie haben gerade noch mal betont, dass Israel ein Rechtsstaat ist. Nun sind laut israelischen Menschenrechtsorganisationen Tausende von palästinensischen Gefangenen sitzen seit Jahren ohne Anklage im Gefängnis. Ist das aus Ihrer Sicht akzeptabel?
Herr Tofignier, sozusagen die faktische Feststellung, dass ein Land ein Rechtsstaat ist, dem steht ja nicht entgegen, dass man natürlich auch Sachen, die dort passieren, kritisieren kann. Das tun wir ja auch immer wieder. Und natürlich ist ein Rechtsstaat vor allen Dingen erstmal liegt seine Stärke darin, dass er an rechtsstaatliche Verfahren gebunden ist. Und wo das nicht der Fall ist, dann muss das geheilt werden und aufgeklärt werden, und zwar vollumfänglich.
Frau Jeckel.
Wenn rechtsstaatliche Verfahren für einen Großteil der palästinensischen Bevölkerung, gerade in der Westbank, aber nicht gelten, ist doch trotzdem die Frage, ob sich dann überhaupt noch von einem Rechtsstaat sprechen lässt, oder?
Ich sehe da jetzt ehrlich gesagt keinen Widerspruch. Wir haben da ja eine sehr klare Haltung zu und haben auch immer wieder zum Beispiel die israelische Siedlungspolitik im Westjordanland sehr klar kritisiert und sehr klar angesprochen. Wir sagen auch, dass natürlich Israel als Besatzungsmacht in diesen Gebieten Verpflichtungen hat, rechtliche Verpflichtungen, denen es nachkommen muss und die es einhalten muss.
Nochmal eine Frage zum Thema Haushalt und wie die Hilfslieferungen denn nach Gaza davon beeinflusst würden. Also Herr Lindner spricht jetzt davon, er will dem von Baerbock vorgeschlagenen Haushalt sehr viel wegkürzen. Baerbock sagt, dass das massive Einschränkungen für die humanitäre Hilfe sowohl in Gaza als auch in der Ukraine bedeuten könnte. Könnten Sie darauf nochmal näher eingehen? Inwiefern hätte das denn einen Effekt
für die Hilfe? Also ich glaube, werde da jetzt nicht konkret darauf eingehen, weil das ja ein laufendes Verfahren ist, was innerhalb der Bundesregierung gerade läuft. Ich kann natürlich nochmal sehr allgemein einfach sagen, dass humanitäre Hilfe sehr wichtig ist, jetzt nicht nur im Kontext des aktuellen Konflikts, sondern auch in vielen anderen Stellen der Welt, weil wir ja auch einfach sehen, dass mit Mitteln, die dort eingesetzt werden, man in der Prävention sehr viel mehr tut, als danach dann, wenn die Krisen sozusagen richtig losgehen. Das klingt jetzt sehr salopp, ist einfach den Krisen auch nicht angemessen, aber man sehr viel mehr Mittel noch aufwenden muss. Insofern ist, glaube ich, Geld, was man in der Krisenprävention, in der Stabilisierung, aber auch in der humanitären Hilfe gut eingesetzt. Aber auf die aktuellen Haushaltsverhandlungen werde ich hier nicht eingehen, weil das sind ja regierungsinterne Gespräche, die jetzt laufen.
Herr Jessen. Herr Wagner, können Sie uns ein Update geben, wie viele deutsche Staatsbürger sich derzeit nach Ihrer Kenntnis in Gaza aufhalten? Und hat sich die gegenüber Ihrer letzten freundlichen Angabe, ich glaube, das war ungefähr vor einem Monat, knapp verändert?
Herr Jessen, das mache ich gern, würde es aber gern nachrechnen, einfach um den Kolleginnen nochmal die Gelegenheit zu geben, einmal nachzuschauen, weil ich glaube nicht, dass ich die aktuellen Zahlen dabei habe.
Ja, und wenn die Nachreichung auch beinhalten könnte, ob es sich dabei überwiegend um Menschen, soweit Sie das wissen, handelt, die in Gaza freiwillig weiter bleiben und bleiben wollen oder um solche, die eigentlich lieber sofort raus möchten, wenn Sie das abschätzen könnten.
Das kriegen wir, glaube ich, noch innerhalb dieser Bundespressekonferenz hin.
Gibt es weitere Fragen zum Komplex Gaza? So, dann kommen wir zu anderen Themen. Dann fangen wir mit Herrn Wackett an.
Ja, es geht um das Thema Ukraine. Da gab es ja Überlegungen, ich sag mal, eine Art Flugverbotszone mit Hilfe der NATO einzurichten, könnte die Regierung da sagen, ob was sie von solchen Überlegungen hält?
Wir haben ja sehr frühzeitig gesagt, da gab es schon mal eine Diskussion über eine Flugverbotszone über der Ukraine und dass sie durch NATO-Flugzeuge gewährleistet werden könnten. Das haben wir damals abgelehnt, schweren Herzens, weil wir gesagt haben, das würde die Schwelle zu einer direkten Beteiligung überschreiten. Und meines Erachtens gilt das Gleiche für die jetzt im verschiedentlich geäußerten Überlegungen, das zu tun. Was jetzt wichtig ist, ist, die Ukraine mit Luftverteidigungsgeräten auszustatten. Sie wissen, Deutschland wird ein drittes Patriot-System zur Verfügung stehen. Damit sind wir diejenigen, die am meisten dieser sehr wichtigen und auch wirksamen Luftverteidigungssysteme zur Verfügung stellen. Wir werden bei unseren Partnerinnen und Partnern ebenfalls darum. Wir haben auch mit IRIS-T und mit der Gepard massiv in die Luftverteidigung der Ukraine investiert und sie ausgerüstet und ausgestattet. Wir haben neue Munition organisiert, dass die sich auch weiter bewähren können, diese Gerätschaften. Und wir sprechen mit vielen Partnerinnen und Partnern, die ihrerseits ihre IRIS-T-Bestellungen von ihnen zurücktreten beziehungsweise zeitlich verzögern, auf dass diese Geräte in die Ukraine geben können. Und das sollte uns im Augenblick vor allem beschäftigen.
Weitere Fragen zu dem Komplett Debatte über eine Flugverbotszone. Herr Jessen.
Nicht Flugverbotszone, sondern Stationierung. Hebestreit in Social Networks und auch von einer jüngst gegründeten politischen Partei wird immer wieder behauptet, Frankreich habe offiziell beschlossen, französische Truppen, Fremdenlegionen in der Ukraine zu stationieren, habe dies bereits getan. Haben Sie irgendeinen Kenntnisstand über die Wahrhaftigkeit oder Wahrheit solcher Aussagen oder die Unwahrheit?
Also wenn ich das richtig wahrgenommen habe, Herr Jessen, soll es sich dabei um eine Fremdenlegion, die besonders im Dschungelkampf ausgestattet ist und in Guyana in Südamerika stationiert ist, handeln, das halte ich doch für das, was man eine Urban Legend nennt, ein böswilliges Gerücht. Daran gibt es keinerlei Erkenntnisse.
Nachfrage. Die Vorsitzende der politischen Partei, Sarah Wagenknecht, hat es abgelehnt, nach Korrekturen oder nach Dementis aus Frankreich, solche Vorwürfe ihrer Parteifreunde zurückzuweisen, mit der Begründung, da Frankreich ja nie erklärt habe, dass es keine Truppen dorthin schicken werde, dürfe man das auch ruhig behaupten. Wie bewerten Sie eine solche Form der politischen Argumentation und Legitimation?
Ich glaube, das ist von meiner Stelle aus gar nicht zu bewerten. Wir haben Meinungsfreiheit in diesem Lande, man darf auch Unsinn behaupten.
Weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich. Dann ist Herr Jung mit einem neuen Thema dran.
Ich hätte gerne eine Frage an das Bildungsministerium. geht um die Ministerin und ihre Aussagen zu den Uni-Protesten in Deutschland. Da hat sie ja das Statement der Lehrenden, der Uni-Lehrerinnen kritisiert. Da würde mich interessieren, ob die Ministerin das Statement der Lehrerinnen tatsächlich gelesen hat. Wenn man das liest, die gehen ja zu einer kritischen Distanz zu den Protesten, fordern aber Respekt für Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Wie kommt die Ministerin darauf, dass sie den Lehrenden Antisemitismus unterstellt, behauptet, dass die Uni-Besetzer zu Opfern gemacht werden würden und dass Gewalt durch das Statement verharmlost werden würde? Also wo steht das im Statement? Wie kommt die Ministerin darauf?
Also die Ministerin hat den Brief gelesen und zur Kenntnis genommen. Und ihr Zitat, ihre Äußerung möchte ich nicht weiter kommentieren. Die stehen für sich.
Ja, aber wenn das, was sie sagt, nicht zu dem passt, was die Tatsache, nämlich das ist, was dort geschrieben worden ist, dann müsste man da ja mal für Aufklärung sorgen, weil das passt ja nicht zusammen.
Das ist jetzt Ihre Interpretation, dass das nicht zusammenpasst, aber ich habe den Worten der Ministerin nichts hinzuzufügen.
Wie steht sie denn dazu, zu der Hetze der Bild-Zeitung jetzt die letzten Tage gegenüber diesen Lehrerinnen?
Also da würde ich es auch gerne so halten, wie wir es ja in der Regel hier halten, dass wir uns zur Berichterstattung oder Art der Berichterstattung in der Regel nicht äußern.
Hm. Herr Jung, jetzt haben wir drei Fragen hintereinander. Ne? Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Dann fangen wir mit Frau Jäckel an.
Wenn Sie sich nicht zur Berichterstattung der Bild äußern wollen, vielleicht zu den Aussagen von betroffenen Lehrenden, die ihrer Ministerin vorwerfen, diese Bildberichterstattung und andere Hetze befeuert zu haben mit ihren Aussagen. Wie reagiert denn da die Ministerin?
Also auch hier möchte ich es dabei bewenden lassen, wie die Ministerin sich geäußert hat.
Aber darauf spezifisch hat sie sich ja noch nicht geäußert, also auf die Reaktionen der Lehrenden, die erbost sind über ihren Umgang mit der Sache.
Ja, aber sie hat momentan ihren Äußerungen nichts hinzuzufügen.
Herr Kundig.
Ja, auch nochmal an das gleiche Ministerium, glaube ich, vielleicht ist auch das BMI zuständig. Wie würden Sie denn generell einschätzen oder sagen wir es mal so, betrachten Sie den Diskurs zum Thema Gaza und Israel, so wie er sich nach den Angriffen entwickelt hat, mit Sorge in Bezug auf die Polarisierung der Debatte?
Wer möchte beginnen?
Also Sie beziehen das jetzt generell in der Gesellschaft oder in den Hochschulen?
In der deutschen Gesellschaft, aber Hochschulen sind natürlich ein Teil davon.
Also was die Debatte in den Hochschulen angeht, hat unsere Ministerin sich ja mehrfach geäußert, eigentlich in den letzten Monaten und eben gesagt, dass für Antisemitismus in unseren Hochschulen kein Platz sein darf. Und wenn er auftaucht, die Hochschulen aufgefordert sind, von ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen, was ja auch in den letzten Wochen geschehen ist und ihre Hochschulgesetze auch daraufhin überprüfen sollten, inwieweit sie bis hin zu einer Exmatrikulation gehen könnten. Auch das geschieht in verschiedenen Bundesländern und Hochschulen. Ja, das wäre eigentlich das Moment. Generell zur Polarisierung in der Gesellschaft würde ich dann ans BMI abgeben.
Ja, also die Bundesinnenministerin hat sich nicht zur Situation an den Hochschulen geäußert und dieser aktuellen Debatte, zu der sich die Bildungsministerin geäußert hatte, deswegen würde ich das auch nicht machen. Für uns sind die Maßstäbe überall gleich. Wenn Straftaten begangen werden, insbesondere antisemitische Straftaten, aber auch andere, auch muslimfeindliche, sonstige politisch motivierte Straftaten oder allgemein kriminelle Straftaten, dann muss die Polizei einschreiten, dann ist das eine Sache, weder der Versammlungsbehörden oder der Polizeibehörden vor Ort entsprechende Maßnahmen zu treffen. Und das sind Maßstäbe, die überall gleichermaßen gelten. Wir sehen natürlich eine zunehmende Polarisierung in vielen Teilen der Gesellschaft mit Blick auf unterschiedliche Phänomene. Darüber haben wir auch letzte Woche hier sehr intensiv gesprochen, was Angriffe auf politisch Aktive angeht. Das ist jetzt eine andere Form von sozusagen Polarisierung und auch Gewaltbereitschaft, die wir da in Teilen der Gesellschaft sehen. Und wir sehen natürlich gerade im Bereich Islamismus immer wieder Reaktionen auf das, was im Nahen Osten geschieht, wenn es dort Eskalationen gibt. Dann sehen wir auch eine zunehmende Emotionalisierung, Polarisierung, zum Teil Radikalisierung in der islamistischen Szene in Deutschland. Aber all das möchte ich jetzt nicht in Bezug auf Universitäten so verstanden wissen, sondern insgesamt auf Ihre Frage, was die Sicherheitsbehörden insgesamt sehen an Gefahren, an Bedrohungen. Und das haben wir ja vielfach thematisiert. Da hat es auch nach dem 7. Oktober eine Sonderinnenministerkonferenz extra zu dem Thema gegeben. Da sind Schutzmaßnahmen insbesondere für jüdische Einrichtungen erhöht worden. All das haben wir natürlich im Blick, aber nochmals nicht in spezifisch in Bezug auf Hochschulen, wo natürlich auch nochmal Wissenschaftsfreiheit und all das gilt.
Herr Jessen, zu.
Nochmal eine Frage ans BMBF. Wenn der Brief der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen so unterschiedlich interpretiert werden kann, ist denn die Ministerin im Grundsatz bereit zu einem direkten Austausch mit Autoren, Autorinnen des Briefes? Da könnte man ja vielleicht diskursiv an einer Klärung arbeiten.
Also konkret kann ich das im Moment nicht sagen, ob es dazu Anfragen gibt von Seiten der Wissenschaftler zum Beispiel auch oder Überlegungen. Generell ist sie ganz intensiv im Austausch seit dem 7. Oktober, sowohl mit der Hochschulrektorenkonferenz als auch mit der Kultusministerkonferenz, als auch vor allen Dingen mit jüdischen Studierenden und anderen Vertretern des jüdischen Lebens und den Antisemitismusbeauftragten aus Bund und Ländern, sodass sie sich intensiv mit dem Thema aus den verschiedenen Perspektiven befasst seit Monaten.
Mhm. Wir haben es ja hier mit einem sehr konkreten, mit einer konkreten Situation im hochschulpolitischen Raum zu tun. Was Sie jetzt sagen, klingt für mich so, als würde sich die Ministerin in einem solchen Gespräch, wenn darum gebeten wird, zum Beispiel zwischen Autorinnen und Autoren der Hochschulleitung und der Wissenschaftsministerin, nicht prinzipiell verschließen wollen. Sehe ich das richtig?
Also wie gesagt, kann ich im Moment nicht genaueres zu sagen, weil mir die Erkenntnisse schlicht gerade oder die Informationen gerade nicht vorliegen. Muss ich so offen lassen.
Frau Kollegin, in der Mitte.
Ja, danke schön. Herr Kall, Sie hatten ja gerade schon islamistische Bewegungen angesprochen. Vielleicht dazu noch eine Frage. Die Ministerin hatte gesagt, dass die rechtlichen Hürden, diese zu verbieten, sehr hoch seien. Was genau meint sie denn damit und ist es dann zum Beispiel noch kein Grund, so einen Verein zu verbieten, wenn ein Kalifat gefordert wird?
Ja, also das bezieht sich ja auf die Demonstrationen in Hamburg, nehme ich an. Da hat die Bundesinnenministerin erstmal die Hamburger Behörden dafür gelobt und dafür gedankt, dass sie so strenge Auflagen verhängt haben, die ja auch funktioniert haben am Samstag bei dieser neuerlichen Demonstration verschiedener islamistischer Gruppierungen. Die Auflagen wurden ja offenbar, so jedenfalls die Informationen aus Hamburg, eingehalten, sodass auch nicht erneut aggressiv nach einem Kalifat gerufen wurde, jedenfalls nicht in der gleichen Weise wie bei der vorherigen Demonstration und dass auch ansonsten so die Hamburger Polizei keine Straftaten, keine sonstigen Auffälligkeiten, keine Gewalt es gegeben hat. Es soll natürlich nichts von dem verharmlosen, was dann postuliert und von sich gegeben wird, aber das muss man erstmal so festhalten. Die Gruppierung, die in Hamburg zu diesen Demonstrationen aufgerufen hat, ist im Fokus der Sicherheitsbehörden. Das können Sie auch im Verfassungsschutzbericht nachlesen. Daraus geht ja hervor, wie die Sicherheitsbehörden diese Gruppierung bewerten, als vor allen Dingen eine Gruppierung, die neue Islamisten heranziehen möchte, die emotionalisiert, radikalisiert. Und insofern ist diese Gruppierung im Blick der Sicherheitsbehörden. Und um ein etwaiges Verbot auszusprechen, das ist im Rechtsstaat eine der einschneidendsten Maßnahmen überhaupt. Organisationen sind vom Grundgesetz geschützt, sind vom Vereinsgesetz geschützt. Und dafür müssten alle rechtlichen Voraussetzungen vorliegen. Und dazu dient ja gerade die Beobachtung, dass man Erkenntnisse sammelt, die in solche Verfahren einfließen können. Aber grundsätzlich ist es auch so, dass wir uns zu solchen Verfahren dann natürlich nicht äußern, um etwaige künftige Maßnahmen dann auch nicht zu gefährden.
Herr Jung dazu?
Ja, nochmal zum
Thema. Ja, schon klar. Wir sind bei dem Bereich Gesellschaft. Gott, die Uni ja dazu, haben wir gelernt.
Ja, auf jeden Fall. Frau Wagemann, ist eine Lernfrage, ist die Ministerin für die Verteidigung bzw. Bewahrung von Wissenschaftsfreiheit zuständig als Wissenschaftsministerin?
Die Wissenschaftsfreiheit ist im Grundgesetz verankert. Ja. Und insofern steht sie also da. Und die Ministerin steht natürlich dazu, dass die Wissenschaftsfreiheit gewahrt wird.
Wie steht sie dann konkret zu den öffentlichen Angriffen in riesengroßen deutschen Medien auf die Wissenschaftsfreiheit, weil konkrete Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen von deutschen Unis an den Pranger gestellt werden? Wie steht sie dazu? Unabhängig davon, welche Rolle sie da spielt.
Ich habe ja schon gesagt, dass sie ihren Äußerungen zu diesem Brief und dieser Debatte nichts hinzufügen möchte.
Ich habe nicht zu ihren Äußerungen gefragt, ich habe zu den Angriffen auf die Wissenschaftsfreiheit gefragt. Wie steht sie dazu?
Sie sehen das ja im Kontext dieser Debatte um diesen Brief, so verstehe ich das, Ihre Frage.
Naja, wenn wir jetzt gerade Angriffe auf die Wissenschaftsfreiheit erleben, dann würde ich erwarten, dass die Ministerin dazu was sagt. Unabhängig davon, wie das jetzt entstanden ist, oder?
Also sie hat sich ja zu den Vorfällen und auch zu dem Brief hat sie sich ja mehrfach geäußert, auch nochmal im Fernsehen, nicht nur in also ARD und ZDF, nicht nur in der Bild. Und das wollen wir so stehen lassen. Dem wollen wir nichts hinzufügen.
Frau Jäcke.
Herr Kall, im Oktober und auch noch im November wurden in ganz Deutschland friedliche Demonstrationen von Palästinensern, aber auch von jüdischen Menschen, teilweise auch Trauerveranstaltungen verboten, auch mit Unterstützung der Bundesinnenministerin. Jetzt ist aber schon zum zweiten Mal eine Demo, wo Leute zum Kalifat aufrufen, die wird nicht verboten. Lässt das nicht den Eindruck da, dass da gewisse Doppelstandards angesetzt werden?
Nein, die Standards gelten überall gleich und übrigens hat der allergrößte Teil der Demonstrationen stattgefunden. Dazu gibt es auch Zahlen, die kann ich gerne nachreichen. Und für Versammlungsverbote, damit die von den Versammlungsbehörden der Länder, da gibt es keine Bundesbehörde, die darüber entscheidet, damit die von den Versammlungsbehörden der Länder entschieden werden können, müssen sehr hohe Voraussetzungen gegeben sein. Insbesondere, dass es ganz konkrete Anhaltspunkte dafür gibt, dass es dort zu Gewalt kommt, zu Straftaten kommt. Bei diesen Demonstrationen aus dem pro-palästinensischen Spektrum sind allein in Berlin weit über 100 Polizeibeamte verletzt worden. Auch die Zahl kann ich Ihnen nochmal nachreichen, aber sicher, dass es weit über 100 waren. Wir haben die Zahl wiederholt genannt. Das heißt, dort wurden ganz erhebliche Gewalttaten verübt und viele antisemitische Straftaten verübt. Aus diesem Grund sind auch Demonstrationen in Hamburg, in Berlin, in anderen Städten verboten worden. Ein kleiner Teil der Demonstrationen, längst nicht der Großteil. Und diese Voraussetzungen, wie gesagt, die gelten im Rechtsstaat überall gleich und die unterliegen vollständiger gerichtlicher Kontrolle. Das heißt, wenn eine Versammlungsbehörde sich entscheidet, eine Versammlung nicht nur mit Auflagen zu versehen, was ja auch ein einschneidendes Mittel ist, was auch in die Versammlungsfreiheit eingreift, sondern sie zu verbieten, dann entscheiden Verwaltungsgerichte darüber, ob das rechtmäßig ist oder nicht. Das führen wir nicht hier in der Regierungspressekonferenz, diese Debatte, sondern darüber entscheiden Gerichte. Und soweit ich mich erinnere, haben die Verbote, die es gegeben hat, auch vor Gerichten gehalten. Und genau dort muss es überprüft werden.
Genau. Diese rechtliche Debatte führen wir nicht hier, aber doch die politische. Es wurden auch Veranstaltungen verboten, präventiv, wo die Veranstalter angemeldet haben, dass es eine gemeinsame Veranstaltung zwischen jüdischen und palästinensischen Menschen für Frieden im Nahen Osten, mit der Begründung, da würde Hass verbreitet werden. Wie ist das jetzt, wie unterscheidet sich denn das jetzt von diesen Kalifat-Demos? Da ließe sich ja auch begründen, da wird Hass verbreitet.
Also nochmal.
Und von präventiv kann man ja nicht sagen, es wird zu Gewalt kommen in so einem Fall wie im Oktober.
Nochmals, die Maßstäbe sind überall gleich und wenn Sie sich auf konkrete Demonstrationen beziehen, müssen Sie sich an die jeweiligen Länder und an die dortigen Versammlungsbehörden in den Kommunen wenden, die ja begründen, warum sie eine Demonstration verboten haben. Das ist nicht Sache der Bundesregierung, auch überhaupt keine Zuständigkeit des Bundes. Und insofern, wenn Sie dort sozusagen Zweifel haben, können Sie ja sich die einzelnen Fälle anschauen, auch schauen, ob dort Verwaltungsgerichte dann im Anschluss entschieden haben über Verbote. Die Diskussion ist ausschließlich dort zu führen. Und nochmals, die Maßstäbe gelten überall gleich. In Hamburg sind ja bezüglich dieser sogenannten Kalifatsdemonstrationen Verbotsmaßnahmen sehr intensiv geprüft worden. Dazu hat sich der Hamburger Polizeipräsident wiederholt geäußert, auch der Hamburger Innensenator geäußert, mit dem Ergebnis, dass wenn dort keine Straftaten begangen werden, ein Verbot nicht möglich ist, aber sehr einschneidende Auflagen verhängt werden können. Und genau das ist ja jetzt an diesem Wochenende passiert, wie gesagt, in der Verantwortung der Hamburger Behörden.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann machen wir mit der Kollegin hinten weiter.
Vielleicht reicht es nicht. Georg Häuser, Deutsche Welle. Ich habe eine Frage ans Auswärtige Amt. Und zwar bezüglich des Tschad. Dort wurde Staatschef Deby zum Sieger der Präsidentschaftswahl erklärt. Ein Kommentar hätte ich dazu gerne, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. In der Tat haben da am 6. Mai ja die Präsidentschaftswahlen stattgefunden. Soweit ich weiß, ist das endgültige Wahlergebnis noch nicht veröffentlicht. Auch gibt es ja da noch eine Eingabe des Oppositionskandidaten beim Verfassungsrat, dessen Urteil meines Erachtens auch noch aussteht. Insofern kann ich jetzt hier keinen sozusagen allgemeingültigen Kommentar zu diesen Wahlen abgeben.
Ich hätte eine Nachfrage. Die Opposition hat ja auch zu Protesten aufgerufen. Wir wissen, dass es in der Vergangenheit auch sehr blutig ausgegangen ist. Ich wüsste gerne, welche Beziehungen Sie anstreben mit dem jetzt zum Sieger erklärten Deby.
Sie haben ja die Proteste in der Vergangenheit angesprochen. Insofern ist es ja schon mal eine gute Nachricht, dass die Wahlen zumindest mal friedlich und einigermaßen ruhig abgelaufen sind. Wir bedauern natürlich, dass es da nicht zu einer EU-finanzierten lokalen Beobachtermission gekommen ist. Das hatten wir eigentlich angestrebt. Die ist da nicht zugelassen worden. Und wir haben natürlich auch gesehen, dass der Oppositionskandidat da schwerwiegende Behauptungen von Unregelmäßigkeiten erhoben haben. Das ist dieses Verfahren, auf das ich gerade hier abgestellt habe, vor dem Verfassungsrat, wo sich eine Beschwerde noch in der Prüfung befindet. Deshalb kann ich jetzt auch hier nicht vorab sozusagen sagen, wie sich das mit Blick auf die weiteren Beziehungen gestalten wird. Sie wissen ja, dass letztes Jahr unser Botschafter dort ausgewiesen worden ist. Insofern gibt es da Gespräche, man ist im Gespräch, aber wir warten jetzt erstmal das endgültigen Ergebnisse da ab und dann werden wir weiterschauen.
Gibt es weitere Fragen zum Thema Tschad? Das sehe ich nicht. Dann ist der Kollege davor drin. Bitte schön, ein neues Thema.
Ja, danke. Ich hätte noch mal eine Frage an den Hebestreit vor dem Hintergrund der nordischen Reise des Kanzlers. Ich weiß nicht, ob Sie sich so kurz vor der Pressekonferenz noch dazu äußern werden, aber was mich interessiert ist, der Kanzler hatte ja beim Besuch des finnischen Präsidenten gesagt, man wolle von Finnland lernen in der Beziehung, die das Land mit Russland hat und sich sicherheitspolitisch dort eingestellt hat. Können Sie vielleicht ausführen, was der Kanzler damit spezifisch gemeint hat?
Ich glaube, also ohne die Reise, die in anderthalb Stunden beginnen wird, zu sehr vorgreifen zu wollen, gibt es verschiedene Aspekte, die uns da instruktiv sein können. Das eine ist die Frage des Zivilschutzes, also wie sich Finnland auch vorbereitet hat auf mögliche Krisensituationen. Das zweite ist natürlich auch Einschätzung, die man hat gegenüber Russland. Der jetzt gerade ausgeschiedene finnische Präsident war wahnsinnig erfahren und hatte so viele Gespräche mit Wladimir Putin wie wohl kaum ein anderer westlicher Führer. Auch das sind Aspekte, die uns immer wieder beschäftigt haben. Und dann ist ein guter Austausch mit dem jetzt neuen NATO-Partner natürlich immer wichtig. Das ist ja der Aspekt, der so ein bisschen zu kurz kam in den Überlegungen von Wladimir Putin, als er die Ukraine überfallen hat. Nämlich das Ergebnis ist nicht etwa, dass die NATO weiter entfernt ist, sondern jetzt sind zwei weitere Staaten, nämlich Schweden und Finnland, NATO-Mitglieder geworden, was sowohl das Bündnis stärkt als auch die Einheit des Westens. Und das ist ein wichtiger Aspekt. Die Zusammenarbeit ist ohnehin gut und eng und die wird jetzt noch besser und noch enger.
Wenn ich da nochmal eine Frage hinzufügen dürfte an das Auswärtige Amt. Und zwar ist der Kanzler dann ja auch in Schweden. Und Schweden hatte sich unter anderem dafür stark gemacht, dass man den Ostseerat zu einer sicherheitspolitischen Institution ausbaut. Haben Sie da mittlerweile, das Treffen findet ja im Juni statt, ein paar mehr Details gekriegt und stimmt Deutschland da grundsätzlich zu?
Also da überraschen Sie mich jetzt ein bisschen. Es tut mir leid, dass ich zum Ostseerat nicht vollumfänglich jetzt den letzten Zettel dabei habe. Das reichen wir gern nach. Aber wir hatten ja selbst den Vorsitz des Ostseerates vor nicht allzu langer Zeit. Wenn ich mich recht erinnere, hatten wir da ja auch bestimmte Schwerpunkte gesetzt. Das war ja eine Organisation, die so ein bisschen Darben da lag, glaube ich, nachdem sie nicht mehr so richtig eine Existenzberechtigung hat. Und ich glaube, das, was ja auch der Regierungssprecher gerade zum Ausdruck gebracht hat, wir befinden uns jetzt in Europa in einem veränderten Sicherheitsumfeld und es sind eben auch Fragen, erweiterte Fragen der Sicherheit, wichtige Fragen von Sicherheit. Da geht es um Ausbau von Erneuerbaren, andere Themen in der, wenn ich es richtig erinnere, ja in unserer Präsidentschaft die Rolle, die Frage der Bergung von noch weiterhin verbliebener Munition in der Ostsee ist auch eine wichtige Sicherheitsfrage. Also Sicherheitsthemen haben da schon immer eine Rolle gespielt, aber ich kann Ihnen jetzt zu den Prioritäten der Schweden aus dem Stand leider nicht darbieten, aber das liefern wir gerne nach.
Danke. Weitere Fragen zu den Themen? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jung dran.
Ja, zum Thema Russland, Herr Wagner, beziehungsweise das ehemalige russische Konsulat in Leipzig. Da gibt es, da gab es vor ein paar Tagen 6 Aktivisten, die dort eingedrungen sind, beziehungsweise versucht haben, in Leipzig dort einzudringen. Es heißt von russischer Seite, dass eine Beschwerde an sie eingegangen sei, diese Menschen zu bestrafen. Können Sie uns mal sagen, was aus Ihrer Sicht passiert ist, wie Sie damit umgehen?
Also wir kennen die Medienberichte, denen zufolge sich der Personen Zugang zu den Liegenschaften des ehemaligen Generalkonsulats in Leipzig verschafft haben. Man muss ja nochmal klar einordnen, seit der Schließung im November 2023 hat Russland ja kein Generalkonsulat mehr in Leipzig. Es handelt sich insofern jetzt auch um keine Liegenschaft, die nach dem Wiener Übereinkommen für konsularische Beziehungen besonders geschützt ist oder so, sondern es ist im Grunde ein privates Grundstück, dessen nach allem, was wir wissen, Eigentümer tatsächlich die russische Föderation ist. Und natürlich wie alle Privateigentümer in Deutschland hat die russische Föderation daraus Rechte und Pflichten. Und wenn es da zu einem Haus, sozusagen zu einem Bruch fürs Hausfriedens gekommen ist, dann ist das eine Sache für die Sicherheitsbehörden. Mir ist nicht bekannt, oder zumindest heute Morgen, als ich das letzte Mal nachgefragt hatte, ist nicht bekannt, dass eine Beschwerde formal eingegangen ist von russischer Seite.
Danke. Weitere Fragen dazu. Dann in der Mitte.
Uli Haug vom ARD Hauptstadtstudio. Eine Frage ans Verkehrsministerium und auch an das Wirtschaftsministerium möglicherweise. Es gibt eine Studie von Agora Verkehrswende, dass der Mobilitätssektor bis 2045 auch fast klimaneutral werden könnte und dass man insbesondere eben jetzt schnell investieren müsse, die notwendigen Maßnahmen jetzt im Verkehrsbereich schnell umsetzen müsse. Ansonsten würde es teuer werden, und zwar richtig teuer. Irgendwie 9,7 Billionen Euro haben die berechnet im Ernstfall. Wie bewerten Sie diese Ergebnisse des Gutachtens und gegebenenfalls, was bedeuten die Ergebnisse jetzt für die Politik von Ihrem Haus und von Herrn Wissing?
Ja, wir haben die Studie heute Vormittag erhalten und schauen uns die gerade an. Daher bitte ich um Verständnis, dass ich zu Details und Berechnungen mich hier nicht äußern kann. Ich möchte aber die Gelegenheit nutzen, um auch mal im europäischen Kontext einzuordnen, wo stehen wir beim Klimaschutz im Verkehrsbereich. Die Emissionen des deutschen Verkehrssektors sind seit 1990 um 10% zurückgegangen und das, obwohl heute fast 5 Millionen mehr Menschen in Deutschland leben und auch unterwegs sind. Zum Vergleich, in der gesamten EU sind die CO2-Emissionen im Verkehr im selben Zeitraum um 19% gestiegen. Das unterstreicht, dass Deutschland hier beim Klimaschutz im Verkehr auch im internationalen Vergleich ambitioniert unterwegs ist. Wir im BMDV räumen dem Klimaschutz einen außerordentlichen Stellenwert ein. Das zeigen auch unsere Maßnahmen, die wir schon auf den Weg gebracht haben, die auch langfristig dazu beitragen, CO2-Emissionen zu reduzieren. Ich nenne das Deutschland-Ticket mit über 1 Million Neukunden, wo wir auch Verlagerungseffekte sehen. Wir haben die CO2-basierte Lkw-Maut eingeführt, die ebenfalls Anreize für klimaneutrale Antriebe in der Logistik schafft. Wir haben die Ladepunkte seit Amtsantritt dieser Regierung verdoppelt und investieren jetzt Rekordsummen in die Schiene, über 30 Milliarden Euro zusätzlich. Wir verfolgen damit bewusst eine Politik der Anreize und nicht der Verbote, um das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen. Für uns entscheidend ist, dass Maßnahmen sozial verträglich sind, dass sie breit akzeptiert werden und die Menschen nicht in ihrer Mobilität einschränken. Maßnahmen wie das vorzeitige Stilllegen von Verbrennerfahrzeugen, wie sie auch in der Studie diskutiert werden, lehnen wir daher ab. Stattdessen brauchen wir neben dem Hochlauf der Elektromobilität alle Technologien und Innovationsoffenheit, um auch die Straße zu einem klimaneutralen Verkehrsträger zu machen. Fürs Klima ist entscheidend, dass in der Gesamtschau die CO2-Emissionen eingespart werden. Wir sind hier in Deutschland sehr gut unterwegs, haben die letzten 3 Jahre alle Klimaziele eingehalten und auch der aktuelle Projektionsbericht besagt, dass wir auf einem guten Pfad sind, bis 2030 die Klimaziele zu erreichen. Mit der Novelle des Klimaschutzgesetzes haben wir auch dafür die Voraussetzungen geschaffen, dass das zu einem volkswirtschaftlich vernünftigen, zu verträglichen Kosten erreicht werden kann, denn das erlaubt uns zu priorisieren und die Mittel dort einzusetzen, wo am meisten CO2 eingespart wird. Und nicht in teure, isolierte Maßnahmen in einem bestimmten Sektor abzielen, die wenig für das Klima bringen.
Zusatz, Klimaneutralität in Ihrem Sektor, Mobilitätssektor, ist das weiterhin das Ziel, das Sie verfolgen und halten Sie das angesichts der Maßnahmen, die Sie jetzt alle aufgezählt haben, für umsetzbar?
Das ist ein Ziel, das wir weiterhin verfolgen, aber ein Ziel, das wir schrittweise verfolgen und nicht von heute auf morgen.
Ergänzung des BMWK, das war mit angesprochen.
Ja, Wesentliches kann ich hier hinzufügen. Wir haben ja die Gesamtzuständigkeit für den Klimaschutz und freuen uns darüber, dass das Verkehrsministerium einen besonders ausgeprägten Handlungsbedarf erkennt und dort Maßnahmen trifft, um das Klimaschutzprogramm zu erfüllen.
Gibt Herr Jung dazu.
Herr Severin, BMDV hat gerade behauptet, dass alle Klimaziele die letzten 3 Jahre eingehalten wurden. Können Sie das bestätigen, dass der Verkehrssektor da, dass das alles läuft?
Ich muss zugeben, dass ich die Klimaziele in der Detailliertheit, die Sie jetzt abfragen, nicht kenne und deswegen darauf nicht so genau antworten kann. Das reiche ich Ihnen nach.
Mir wäre neu, dass der Verkehrssektor in irgendeiner Weise die Klimaziele die letzten Jahre oder Jahrzehnte eingehalten hat.
Ich möchte hier klarstellen, ich habe mich auf die Gesamtziele bezogen. Also Deutschland in seiner Gesamtheit hat die Klimaziele erreicht und das ist ja das Entscheidende für den Klimaschutz.
Sind Sie ja für den Verkehrssektor zuständig. Wurden da irgendwelche Klimaziele in irgendeiner Form erreicht? Herr Severin, wissen Sie da was von?
Ich reiche Ihnen das nach. Ich improvisiere das jetzt nicht.
Ich glaube, ich muss da nichts hinzufügen. Die Debatte über die Novelle und die Notwendigkeit der Novelle des Klimaschutzgesetzes haben wir ja hier schon geführt. Wir stehen für eine Politik der Anreize und dafür, dass die Mittel effizient ausgegeben werden, und zwar in den Bereichen, wo sie am meisten CO2-Einsparungen bringen.
Gibt es weitere Fragen dazu? Gibt es nicht. Dann ist Herr Delfs dran.
Ja, ich habe eine Frage zum Haushalt. Herr Hebestreit, der Verteidigungsminister hat ja letzte Woche dafür plädiert, die Verteidigungsausgaben von der Schuldenbremse auszunehmen. Macht ja im Grunde genommen auch Sinn, dieser Vorschlag, angesichts der russischen Bedrohung. Wie sieht der Bundeskanzler das eigentlich? Also, unterstützt er das generell oder wie verhält er sich dazu?
Also die Rahmenbedingungen der Verfassung gelten für alle. Und alle weiteren Diskussionen, was den Haushalt angeht, die führen wir regierungsintern und nicht in der Regierungspressekonferenz. Und da will ich es auch bei diesem Punkt genauso halten, wie ich es allen Kolleginnen und Kollegen immer empfehle.
Der Kollege dazu.
Jetzt hat vorhin Herr Wagner im Zusammenhang mit Nahost und jetzt auch Herr Hebestreit gesagt, dass die Regierungsberatungen intern geführt werden zum Haushalt. Herr Lindner aber sucht die Öffentlichkeit ganz bewusst und spricht beispielsweise das Bundesentwicklungsministerium konkret an, was mit Radwegen in Peru beispielsweise, ob da deutsche Interessen tangiert werden beziehungsweise berücksichtigt werden. Und das hätte nichts mit deutschen Interessen zu tun. Wie ist denn da die Position jetzt? Darf Herr Lindner öffentlich was sagen und sagt was öffentlich und alle anderen lassen das über sich ergehen und verweisen auf die internen Konsultationen?
Jetzt könnte ich Ihnen den Unterschied erklären zwischen Regierungssprecherinnen und Sprechern hier auf der Bank und Politikern und Ministerinnen und Ministern. Ich glaube, Sie finden von nahezu allen Ministerinnen und Ministern in den letzten Tagen Äußerungen zu der Bedeutung ihres eigenen Etats. Und genauso hat natürlich auch der Finanzminister Vorstellung, weil wir ja am Ende einen verfassungsfesten Etat aufstellen müssen. Das ist Teil des politischen Geschäftes. Mein Rat hier an meine Kolleginnen und meine Kollegen, und so habe ich das auch in der Antwort auf die Frage von Herrn Delfs geäußert, ist, dass ich mich an solchen Diskussionen nicht beteilige. Dass so etwas komplett regierungsintern gehalten wird und wir dann irgendwann mit dem Ergebnis kommen, ist immer noch mein Wunschtraum. Ich fürchte aber, da muss ich noch ein bisschen länger im Amt bleiben, bevor ich das dann auch mal erlebe.
Bis weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jung dran mit einem neuen Thema. Dazu, Frau Jeckel, dann sind Sie dran. Das hat die Wahl noch.
Angesichts des neuen Haushaltsstreits, aber auch des großen Streits um das Rentenpaket 2, Herr Hebestreit, sieht denn der Bundeskanzler den Zusammenhalt der Ampelkoalition gerade in irgendeiner Weise in Gefahr?
Ich habe ja schon gesagt, seit 2,5 Jahren, glaube ich, Regierungssprecher. Ich finde, das ist das, was an Diskussionen in dieser Koalition stattfinden, das ist, daran haben wir uns ja eigentlich alle gewöhnt. Insofern sehe ich das jetzt nicht besonders groß oder herausragend an. Ich glaube, es ist ein Haushalt, der unter starkem oder vor großen Herausforderungen steht, aufgrund des Spardruckes, dem wir unterliegen. Da laufen jetzt die nötigen Diskussionen. Da sollte man sich auch gar nicht so aufregen innerlich drum. Da kämpft jeder um seinen eigenen Etat, um seine Politik gestalten zu können, jeder Minister, jede Ministerin. Und Aufgabe der Regierung als Gesamtveranstaltung und insbesondere Bundeskanzler, Vizekanzler und des Finanzministers ist es dann, daraus ein Gesamtkunstwerk zu schaffen, das dann ja dem Parlament übereignet wird. Das ist ja der zweite Teil der Haushaltsverhandlungen dann im zweiten Teil dieses Jahres. Der Gesamtzusammenhalt in der Koalition ist gut und bleibt auch gut. Das ist aber auch gelernt, dass diese Koalition immer wieder miteinander diskutiert. Und auch da bin ich so langmütig, dass ich sage, daran habe ich mich gewöhnt.
Fühlt sich denn der Bundeskanzler von dem Vorgehen zuerst von Christian Lindner, aber jetzt auch von seiner Fraktion in Sachen Rentenpaket erpresst?
Ich sehe das überhaupt nicht. Der Bundeskanzler hat, ich glaube, am Dienstag klar gesagt, dass das Rentenpaket 2, um das es hier geht, da geht es einerseits um die Verlängerung der Haltelinie und andererseits um Anreiz einer weiteren Privatrente, wenn man so will. Das ist erstmal regierungsintern soweit besprochen und wird im Mai ins Kabinett kommen. Und alles Weitere wird dann im Anschluss im parlamentarischen Verfahren stehen. Und insofern ist da keinerlei Erpressung zu sehen oder keinerlei Umstände. Es hat jetzt eine Verschiebung gegeben, aber das kommt mal vor.
Nun hat jetzt aber die FDP-Fraktion angedroht, nicht für das Paket zu stimmen, wenn es so bleibt, wie es jetzt ist. Insofern ist es doch schon eine Art von Erpressung, oder? Also er muss sich dem ja irgendwie...
Naja, da gilt das Strucksche Gesetz, nach Peter Struck altehrwürdig benannt. Kein Gesetz verlässt den Bundestag so, wie es hineinkommt. Und insofern sind wir ja auf der Ebene jetzt erstmals das Kabinett, das Rentenpaket 2 beschließen wird. Das wird im Mai der Fall sein. Und dann werden sich die Kolleginnen und Kollegen in den Bundestagsfraktionen, insbesondere in den Koalitionsfraktionen, darüber beugen und es miteinander diskutieren und womöglich noch besser machen. Und dann wird es beschlossen werden.
Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier?
Ja.
Warum arbeitest du hier eigentlich?
Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
Per Banküberweisung oder PayPal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören.
Wie das geht?
Seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
Gibt es weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jung dann mit einem neuen Thema.
Ja, vielleicht zum Schluss. Der Vorgänger im Amt des Bundeskanzlers, Herr Hebestreit, bei Finalteilnahmen von deutschen Fußballteams in der Champions League und anderen Europapokalfinals zugegen war, ist davon auszugehen, dass der Kanzler oder vielleicht auch die Sportministerin beim Champions League-Finale sowie beim Europa League-Finale der deutschen Mannschaften zugegen sein werden?
Da muss ich mich auf die Floskel zurückziehen. Sie wissen ja, die Termine des Bundeskanzlers werden für gewöhnlich in dem Freitag der Vorwoche bekannt gegeben. Wenn ich es aus meiner Leidenschaft für den Fußball richtig weiß, dürfte am 1. Juni das Champions-League-Finale sein. Insofern haben wir da noch ein bisschen Zeit. Und ich habe es noch nicht mal mit ihm besprochen. Ich hätte da eine gewisse persönliche Präferenz, aber ich bin mir nicht sicher, ob er die teilt.
Was ist denn Ihre Präferenz?
Ich gucke sehr gerne Fußball, ja. Auch im Stadion.
Europa-League-Finale ist aber am 25. Mai schon, da müsste man...
Welches?
Das Europa-League-Finale, das ist ja...
Europa-League, das muss ich nochmal googeln, ja.
Bayer Leverkusen, deutscher Meister.
So. Und bevor wir jetzt die Frage
bevor vielleicht... Bevor wir jetzt über Kickers Offenbach reden, Herr Teufig-Nier, machen wir die Mikrofone aus. Das.
Die Sportministerin war gefragt.
Genau, die Sportministerin. Also ich hätte als BVB-Fan auch eine persönliche Präferenz, aber meine Chefin ist kein BVB-Fan. Nein, die Finaldichte mit Teilnahme deutscher Mannschaften ist ja erstmal ganz großartig und auch ein großartiger, hoffentlich Vorgeschmack auf die Europameisterschaft, dass deutsche Teams gerade so weit kommen, im Finale stehen. Das macht es gleichzeitig schwierig, an all diesen Finals auch teilzunehmen. Die Sportministerin war zuletzt am Donnerstag im Frauenpokalfinale zusammen mit dem Bundespräsidenten. Also ich kann Ihnen auch noch nicht sagen, ob sie am Champions-League-Finale teilnehmen wird. Für uns steht jetzt in den nächsten Wochen erstmal die Europameisterschaft und all die Vorbereitungen auch zur Sicherheit dieses großen Events im Vordergrund. Und da geht die meiste Arbeit rein gerade.
Die letzte Frage geht an Herrn Wackert.
Ja, tut mir leid, muss nochmal in die Außenpolitik ganz kurz. Georgien würde mich nochmal interessieren. Da steht ja heute die Verabschiedung an oder hat schon gegeben. Es gibt ja auch wieder Demonstrationen gegen dieses Gesetz, womit Organisationen als sozusagen feindlich eingestuft werden können. Wie steht die Bundesregierung eigentlich dazu und was bedeutet das? Auch für das Thema EU.
Der neue georgische Ministerpräsident war unlängst beim Bundeskanzler, ich glaube, es ist auf der Höhe Mitte April. Und der Bundeskanzler hat sowohl intern als auch in der Pressekonferenz deutliche Kritik an dem Vorhaben geübt. Wir halten das für keine kluge Entscheidung, die dort in Georgien gerade diskutiert wird, beziehungsweise ich glaube, in diesen Stunden beschlossen werden soll.
Weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Dann haben wir ganz zum Schluss noch eine Nachlieferung des Auswärtigen Amtes.
Ja, gern. Herr Jessen, Sie hatten mich ja gefragt nach Zahlen, Konsularszahlen mit Blick auf Gaza. Also ich kann Ihnen mitteilen, dass in dieser Elefantliste, die wir ja führen, dieses System nach wie vor eine niedrige dreistellige Zahl deutscher Staatsangehöriger registriert ist, die angeben, in Gaza zu sein. Wir konnten ja seit November 2023 mehreren hundert deutschen Staatsangehörigen dabei behilflich sein, Gaza zu verlassen. Es gibt jetzt nach wie vor immer noch einige, die tatsächlich in Gaza sind und gerne auch ausreisen wollen. Das unterstützen wir, wo wir es können, und sind da weiter an diesem Thema dran.
Dann bedanke ich mich bei allen und wünsche einen schönen Tag. I'm thinking.